Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Ein Klimawandel, der mit unserem derzeitigen Handeln kaum aufzuhalten ist. Ein Schuldenberg, an dem noch Generationen abzahlen müssen. Und eine Welt, die geprägt ist von Konflikten, wie es derzeit der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zeigt. Welche Welt hinterlassen die Älteren unter uns eigentlich den nachfolgenden Generationen? Darum soll es heute in unserer Sendung Lebenszeit gehen. Hätten die, die das Sagen hatten und haben, nicht viel mehr tun müssen, um etwa den Klimawandel aufzuhalten, den Schuldenberg abzutragen? Und was hätte jeder Einzelne von uns tun können, damit die Älteren diese Welt in einem anderen Zustand an die Jüngeren übergeben? Ein Zustand, zu dem natürlich auch unser Wohlstand gehört, unsere Demokratie gehört und die Freiheit, unser Leben so zu gestalten, wie wir es für richtig halten. Sagen Sie uns Ihre Meinung, rufen Sie kostenfrei an oder schreiben Sie uns. Müssen sich die Älteren tatsächlich von den Jungen sagen lassen, ihr hättet mehr tun können und vielleicht auch mehr tun müssen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse lautet lebenszeit@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie gerne auch Ihre Telefonnummer hinzu, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Pauline Brünger ist bei mir. Guten Morgen hier im Studio.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Klimaaktivistin, Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland, studiert Philosophie und Politik und Volkswirtschaft an der Uni in Düsseldorf. Renate Künast begrüße ich in Berlin. Frau Künast, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl und alle anderen.
Seit rund 20 Jahren, seit 2002, Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Sie waren Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und auch Fraktionsvorsitzende Ihrer Partei im Bundestag. Und außerdem mit dabei Professor Jörg Tremmel. Herr Tremmel, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Politikwissenschaftler, Philosoph an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und Sie sind Gründungsmitglied der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, die 1997 ins Leben gerufen wurden. Und nun haben wir schon zwei Mails bekommen, die eigentlich nicht widersprüchlicher sein könnten. Eine Mail von Jan Hinrissen, er schreibt, wenn es nur Schuldenberg und Klimakrise wäre, leider erreichen wir den Erdüberlastungstag bereits Anfang Mai, beziehungsweise unser ökologischer Fußabdruck benötigt drei Planeten. Die Eltern haben es total, und jetzt Zitat, verkackt und sind dabei aktuell Deutschland und Europa komplett vor die Wand zu fahren. Wolfgang Daub hat uns geschrieben und er sagt, trotz Corona und Ukraine-Krieg geht es den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hierzulande prächtig. Und dann zählt er das auf. Unter anderem gab es je eine Generation, die in größerem materiellen Wohlstand aufgewachsen ist. Frau Brügger, wie hinterlassen die Älteren den Jungen die Welt?
Wahrscheinlich sehr gemischt. Und ich würde auf jeden Fall nicht zustimmen, wenn man sagt, den Jungen geht es nur gut momentan. Also wenn ich mich umschaue in meinem Umfeld, wenn ich mitbekomme, was Menschen in meinem Alter in den sozialen Medien schreiben, dann habe ich das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo es sehr, sehr vielen jungen Menschen überhaupt nicht gut geht. Und wo man eine totale Überforderung merkt mit der gesellschaftlichen und mit der politischen Situation. Also angefangen damit, dass die Klimakrise natürlich ein Problem ist, was irgendwie über allem schwebt. Dann eine Corona-Pandemie, wo man jetzt wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum total sozial abgeschieden war, wo man dann jetzt in den letzten Monaten zugeballert worden ist, gefühlt, auf den sozialen Medien mit Bildern aus dem Krieg in der Ukraine, aber natürlich auch mit allen anderen Katastrophen, die wir gerade in der Welt sehen. Das beschränkt sich ja wirklich nicht nur darauf. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich viele junge Menschen vielleicht auch gar nicht nur mit so einer historischen Perspektive, sondern auch ganz akut sehr im Stich gelassen fühlen und das Gefühl haben, die großen Probleme, die werden überhaupt nicht so angegangen, wie man es eigentlich tun müsste, wenn man wirklich daran interessiert ist, so den Wohlstand, die Demokratie, die wir gerade haben, das sind ja alles Werte, die wir junge Menschen auch unfassbar schätzen, wenn man die wirklich erhalten möchte.
Ist das eine Überforderung, Frau Brünger, die alle Generationen betrifft oder die in besonderer Weise auch die junge Generation betrifft?
Das muss dann jetzt wahrscheinlich auch jemand aus der älteren Generation nochmal sagen, wie da der emotionale Gefühlszustand mit Blick auf die Welt gerade so ist. Aber ich glaube schon, dass insbesondere junge Menschen, die durch soziale Medien, glaube ich, ganz besonders einfach auch nochmal so dieser Informationsflut ausgesetzt sind, aber natürlich auch junge Menschen, die wissen, sie sind eben noch ihr ganzes Leben mit dieser Welt konfrontiert und ganz viele Probleme, die wir heute sehen, das sind ja auch keine Probleme, wo man sagt, die lassen sich jetzt von einem auf den anderen Tag wieder lösen, dann ist das so, als wären die nie da gewesen, sondern da sind wir ja gerade eigentlich in einem Prozess, die Welt von morgen schlechter zu machen,
wenn
als
sie
gerade ist.
Überforderung, meinen Sie sich auch persönlich? Also erleben Sie das auch für sich persönlich, dass da ein Stück Überforderung einfach da ist? Weil die Probleme von, Sie haben Ukraine-Krieg, Klimakrise, Corona angesprochen, wir könnten noch den Schuldenberg natürlich auch noch mit dazu nehmen und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Themen. Sehen Sie das auch selber persönlich auch bei sich?
Natürlich.
In Ihrem Umfeld?
Ich bin ja hauptsächlich politisch als Klimaaktivistin aktiv. Das bedeutet, das ist irgendwie das Problem, mit dem ich mich in meinem Alltag, in meinem Leben am allermeisten beschäftige. Und da habe ich schon viele Momente in meinem Leben gehabt in den letzten Jahren, habe ich auch immer noch, wo man wirklich manchmal dasteht und denkt, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass man hier so ganz alleine ist, gefühlt irgendwie mit seinen Freunden steht man dagegen, den Rest der Welt, der irgendwie die Zerstörung, der irgendwie die ganzen Probleme weiter vorantreiben will. Und dann wird manchmal ein paar kleine Stellschrauben gedreht und dann feiert man sich irgendwie wieder für einen neuen Tankrabatt und LNG-Terminals, die jetzt gebaut werden sollen, wo man dann dasteht und ist so, habt ihr das immer noch nicht kapiert? Und das sind schon, glaube ich, Momente, wo man manchmal auch so, oder wo es zumindest eine Gefahr gibt, auch selber fordert zu sein. Ich glaube, man kann auch anders damit umgehen.
Wir können ja, Sie haben eben gesagt, da müssen wir auch andere Generationen fragen. Frau Künast, fragen wir Sie, Sie sind Politikerin, aber Politiker und Politikerinnen sind ja auch normale Menschen, die sicherlich auch ihre Ängste, ihre Sorgen haben angesichts der vielen Probleme, die momentan anstehen und die auch gelöst werden müssen. Fühlen Sie sich manchmal überfordert?
Extrem gefordert fühle ich mich, würde ich sagen. Überforderung würde ja dann heißen, dass ich, das ist wie so ein psychisches Stoppschild, dass ich gar nicht handlungsfähig bin. Ich bin jetzt lange genug in der Politik und versuche, Dinge zu verändern, dass ich dann auch immer so eine Struktur im Kopf habe und versuche, mitzudenken, was kann man eigentlich wie ändern und auf den Weg setzen, und zwar immer in mehreren Ebenen, ja, mittel- und langfristig. Und manchmal muss man sogar kleine, kurzfristige Maßnahmen machen, weil allein die Debatte darüber mit ein Teil dazu ist, den Diskurs zu verändern, nämlich dahin, dass es Veränderung und noch mehr Veränderung geben muss. Aber ich habe trotzdem genauso so ein Gefühl wie Frau Brünger, der dieses, obwohl ich bedeutend älter bin, weil zu meiner Jugend gehörte auch immer dieses Gefühl, warum machen die nichts, obwohl wir es besser wissen? Ja, also der Club of Rome, da hatte ich gestern noch eine kurze Debatte mit jemandem hier im Bundestag, der sagte, ja, der Club of Rome hat ja nicht gesagt, dass es so oder so sein wird, sondern mehrere Varianten aufgemacht, wie es sein könnte. Und ich habe gesagt, ja und? Ja, so war es doch. Und ich sage, ja, aber wir müssen doch dann, also wozu sind wir Politiker, dass wir jetzt nicht die Hände in den Schoß legen und abwarten, sondern wir müssen überlegen, wie verhindern wir, dass die schlimmste Variante eintritt. Ja? Deshalb haben wir im europäischen Recht auch dieses Vorsorgeprinzip, eigentlich im Lissabon-Vertrag, das Vorsorgeprinzip ist da drin. Das möchten manche ja gerne killen, aber das heißt eigentlich, dass man sich analysiert, auch wissenschaftlich, was sind die, also ein Wissenschaftler kann ja nicht sagen, wie es sein wird, ja, aber wie es sein könnte. Und dann muss man daraus ableiten, wie man genau das verhindert. Und da bin ich genauso entrüstet, ja, wie meine Vorrednerin.
Frau Künast, vielleicht müssen wir noch dazu sagen, ist für die Sendung auch wichtig, Richtung Klimaschutz, Club of Rome, ein Zusammenschluss von Expertinnen und Experten aus 30 Ländern. Ich glaube, Ende der 60er Jahre, 1968 gegründet, dann 1972 dieser berühmte Bericht, was die Grenzen des Wachstums auch betrifft, auch das ökologische Gleichgewicht, das in Gefahr ist, um einfach mal darüber nachzudenken, wie lange wir auch über bestimmte Themen auch reden. Wir reden ja heute in dieser Sendung über die Frage, welche Welt die Älteren den Jungen hinterlassen. Und von Frau Brünger haben wir gerade gehört, da wird ein kleines Rädchen gedreht, aber im Prinzip an den großen Schrauben, so habe ich Sie verstanden, die wirklich etwas bewegen und verändern nicht. Was haben Sie für einen Eindruck, Frau Künast? Welche Welt hinterlassen die Älteren, die Babyboomer, die jetzt noch an der Macht sind und auch das Sagen haben der jüngeren Generation?
Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen Babyboomer oder die Älteren, die an der Macht sind, weil es geht eben nicht nur um die Frage, wo sind Mehrheiten in Regierungen oder in Parlamenten, sondern was vertritt die Gesellschaft insgesamt? Ja, weil man ist ja auch davon abhängig, wer wird wie gewählt, wer steht wozu, wer engagiert sich vor Ort an der Stelle in seiner Kommune. Ja, wozu gibt es eigentlich BIs? Es gibt Bürgerinitiativen gegen Fahrradwege und man fasst sich an den Kopf. Wir hinterlassen eine Welt, wo auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das nicht in Ordnung ist im Rahmen der Klimaentscheidung, weil sie ja gesagt haben, man darf nicht eine Welt überlassen, wo das, was wir überhaupt noch haben, um schlimmere Schäden zu vermeiden an Treibhausgasausstoß, dass wir ja nicht so leben können, dass wir dann meinetwegen 2030 sagen, so, und jetzt nehmt ihr den Rest. Heißt übrigens, ihr müsst ab morgen früh klimaneutral sein, ja? Was dann auch der Zusammenbruch aller Strukturen wäre. Die sagen ja klar, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, wir haben als Grüne vor 20 Jahren mal ein Grundsatzprogramm gemacht, wo wir auch das bei der Definition von Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit mit reingenommen haben. Und dazu gehört halt, halbwegs lebenswerte Strukturen zu bekommen. Und ich persönlich ärgere mich auch immer wieder, wenn wir selbst hier dann diskutieren müssen über Neuwagenflotten und Ähnliches. Aber ich kann mich ja auf den Kopf stellen im Bundestag, wenn es nicht eine Mehrheit dazu gibt, gibt es die nicht. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich da hinkomme. Das ist, glaube ich, unser aller Aufgabe. Wie schaffen wir das Bewusstsein dafür? Und wie heben dann auch entsprechend die Leute die Hand dafür? Das, was wir ja erwarten, ist, dass der Egoismus ein Ende findet. Manche nennen das Freiheit. Für mich ist aber Freiheit nicht ohne das Wort Verantwortung zu denken. Und die Älteren müssen ja selber wissen, wer heute 60 ist, muss ja selber wissen, dass wenn in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Hitzeperioden zunehmen, dass man sich auch nicht aufs Rentenalter freuen muss, weil man sich nämlich zu Hause einschließt, ja? Oder Kühlräume sucht, ja? Öffentliche Kühlräume. Ich glaube, wir müssen das wirklich als Egoismus diskutieren. Der Egoismus und die enge Diskussion, als sei Freiheit nur die Frage, ob ich heute irgendwas tun kann.
Frau Künast, es gibt einen Tweet von Luisa Neubauer, wo sie nochmal die Folgen auch des Klimawandels jetzt gerade auf Deutschland auch herunterbricht, anders auch die Waldbrände in Brandenburg. Karl Lauterbach hat ihr geantwortet und da sagt er, es war meine Generation, die eine historische Chance des frühen Eingreifens komplett vertan hat. 59 Jahre alt, Ihre Generation, auch meine Generation, würden Sie diesen Satz so unterschreiben? Komplett vertan die Chance, die historische Chance eines frühen Eingreifens?
Ja und nein, weil es ist so, ich halte jetzt nichts davon, wenn alle aus dieser Generation in Schutt und Asche gehen. Dazu war ich an zu vielen Demonstrationen, ja, und habe selber zu viel gemacht. Ich will mich jetzt auch nicht beweihräuchern oder so, aber das nützt jetzt auch nichts, wenn man jetzt darüber diskutiert, wer von den Personen hat sich wo früh meinetwegen gegen Kohlekraft eingesetzt, für anderen Verkehr. Allein Busspuren sind ja auch Teil der Veränderung und der für Neuwagenflotten. Ich weiß ja, also dass ich mich ja vor vielen Jahren schon mit der Automobilindustrie angelegt hatte, als ich mal gesagt habe, die Deutschen sind scheinbar zu doof, moderne Autos zu bauen. Also das musste mal raus, ja, weil wir jahrzehntelang hier gekämpft haben gegen die Werte, die die EU-Kommission für die Neuwagenflotte vorschrieb. Und dann wurde nur über Arbeitsplätze geredet, also der kurzfristige Egoismus. Ich glaube, also wir müssen das bezeichnen, auch ethisch, dass das so nicht geht. Wie habt ihr da gelebt? Warum habt ihr nicht anders gehandelt? Ich würde nur darum bitten, dass man weder bei Jung noch bei Alt noch bei Mittelalt sagt, es ist immer die exakte Generation, weil es sind auch nicht alle Jungen bei Fridays for Future oder so, sondern dass wir dann aus diese Frage adressieren, dass Freiheit Verantwortung heißt und dass wir den Jüngeren überhaupt noch Handlungsmöglichkeiten eröffnen müssen. Und im Übrigen geht es auch um die Frage, was wir die nächsten 10, 20 Jahre erleben. Das könnte man auch egoistisch betrachten. Ja? Und dass wir dann uns aber auf die 2, 3 Kernforderungen konzentrieren. Das wollen wir jetzt, das müssen wir tun.
Herr Tremmel, wie schauen Sie auf das, ich sage jetzt mal, Erbe, das die ältere Generation den Jüngeren hinterlässt? Ist dann eine historische Chance vertan worden? Würden Sie das auch so sehen, wenn man auf den Klimawandel schaut?
Also ich frage immer meine Studierenden, was denkt ihr? Ist euer Leben besser als das der Generation vor euch? Und da sagen sie immer, ja, das ist auf alle Fälle besser als bei unseren Eltern oder Großeltern.
Dann würde ja die Generationengerechtigkeit stimmen.
Und die zweite Frage, die direkt danach kommt, lautet, glaubt ihr, dass eure Kinder auch noch ein besseres Leben haben werden als ihr? Und da sagen dann 90%, nein, das glauben wir nicht. Und ich denke, das ist genau die richtige Wahrnehmung der Gegenwart. Also wir haben natürlich jetzt einen Aufwärtstrend in den letzten Jahrzehnten in Deutschland, speziell im Westen, gehabt. Gleichzeitig können wir nicht davon ausgehen, dass das für die nächsten Generationen so weitergehen wird. Also es gibt ganz existenzielle Risiken. Davon ist die Klimakrise, die Klimakatastrophe nicht mal der größte, aber hier möchte ich mal einsteigen. Das ist natürlich auch ein Generationenthema. Das ist nicht nur was für die Gesellschaft insgesamt, sondern jemand, der heute jung ist, der wird, also ein Kind, das heute 2000, 22 geboren wird, wird im Laufe seines Lebens durchschnittlich doppelt so viele Waldbrände, dreimal so viele Dürren, dreimal so viele Flussüberschwemmungen und siebenmal so viele Hitzewellen erleben wie eine Person, die heute so alt ist wie Frau Künast. Das ist ein Generationenthema und das hat zum Glück Fridays for Future auch auf die Tagesordnung gebracht. Gleichzeitig ist der CO2-Fußabdruck der Älteren viel größer im Durchschnitt als der eines Jüngeren. Es ist eben nicht das gute Recht der Älteren, nach der Pensionierung den Lebensabend mit Fernreisen, Kreuzfahrten und Zweitwagen zu genießen, ohne diese CO2-Emissionen auch wieder auszugleichen.
Frau Brünger, schauen Sie auch als Fridays for Future sehr, sehr stark auf die ältere Generation? Oder sagen Sie, alle Generationen, es geht ja auch um das Thema Verantwortung, haben da ein Stück Verantwortung, die junge Generation auch und wir wollen mit dem Finger nicht so sehr auf die Älteren schauen?
Also ich glaube, wenn man jetzt deskriptiv auf die Situation schaut, dann kann man, glaube ich, festhalten, in der Vergangenheit ist zu wenig passiert und junge Menschen werden überproportional davon betroffen sein. So, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, da gibt es einen gewissen Konflikt. Darüber hinaus glaube ich aber, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, jetzt da so einen Konflikt übermäßig zu konstruieren, wo am Ende Menschen gegeneinander stehen, die eigentlich ja sehr ähnliche Interessen haben könnten und haben sollten und ich glaube auch in großen Teilen schon haben. Wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass man es schafft, in so einer Gesellschaft Lösungen zu finden, Kompromisse zu finden, die eben alle mittragen wollen und können, das ist ja der Weg, wie wir am Ende da auch wieder rauskommen. Und ich glaube auch, dass es nichts bringt, alten Menschen pauschal da sowas zu unterstellen. Anscheinend ist das ja ein systemisches Problem. Also wenn es diese ganzen Warnungen gab und ja auch über Jahrzehnte, das ist ja nicht nur eine Generation, die da anscheinend Fehler gemacht hat, sondern sehr, sehr viele, das passiert immer wieder. Wenn wir uns das jetzt angucken, sehen wir ja auch, dass immer noch an ganz, ganz vielen Stellen Entscheidungen getroffen werden, die nicht im Sinne von der Generationengerechtigkeit sozusagen stehen. Und wenn man sich das in der Klimakrise anguckt, finde ich, wird das ganz klar. Natürlich gab es irgendwie vor 50 Jahren die ersten Berichte über die Klimakrise und im gleichen Schritt haben dann die großen Ölkonzerne die Gegenkampagnen gemacht. Greenwashing wurde absolut in die Höhe gefahren. Man hat angefangen, den Klimawandel zu leugnen. Da wundert mich das nicht, dass Menschen damals nichts dagegen gemacht haben. Und die Menschen, die was dagegen gemacht haben, da muss ich sagen, das finde ich total toll, das hat ganz viel Anerkennung, aber ich frage mich so, wie wollen wir da ausbrechen? Also ich meine, auch jetzt gibt es Menschen, die was dagegen tun und trotzdem haben wir diese ganzen großen Mechanismen, die, glaube ich, viel größer sind als eine Frage von Generationenkonflikt, die irgendwie gegen Veränderung stehen.
Sie haben eben mal das Stichwort Kompromisse genannt. Sind in der Vergangenheit vielleicht auch zu viele Kompromisse gemacht worden? Hätte Politik, wie zum Beispiel Frau Künast, als ein Beispiel neben vielen, vielen anderen, Frau Künast, mehr kämpfen, mehr tun müssen, mehr erreichen müssen?
Ich finde das so schwierig. Also wenn es Menschen gibt, die sich schon dafür einsetzen und ich würde jetzt die Grünen historisch auf jeden Fall als einen Akteur bezeichnen, der ja sehr, sehr viel dafür getan hat, um im Speziellen jetzt Umweltproblematiken, die Klimakrise auf die Tagesordnung zu bringen, da zu sagen, das sind die Menschen, denen wir jetzt Vorwürfe machen. Ich glaube, es gibt Menschen, denen man sehr konkrete Vorwürfe machen kann, aber ich glaube, das sind eben die Menschen, die an der Klimakrise direkt profitiert haben. Ich würde sagen, das sind natürlich Menschen, wo insgesamt der Wohlstand dadurch gestiegen sind. Das sind auch wir alle, auch heute natürlich noch, wenn man sich anguckt, wir leben ein sehr, sehr gutes Leben, Stand jetzt, während Millionen Menschen auf der ganzen Welt schon heute darunter leiden. Also das ist ja auch eine Gerechtigkeitsfrage, die aufkommt. Aber insbesondere würde ich sagen, sind das die Menschen, die an den Spitzen der fossilen Konzerne sitzen, wo gerade ganz konkrete Abwägungen getroffen werden. Will man seine fossilen Profite weiter in die Höhe treiben, weil man weiß, dass das kurzfristig Sinn ergibt? Oder schafft man es irgendwie eine langfristige Perspektive aufzumachen, wo auch heute schon klar ist, dass es überhaupt nicht wirtschaftlich ist, die Klimakrise weiter anzufeuern, um eben jetzt noch ein bisschen länger Öl aus dem Boden rausholen zu können oder ein bisschen länger Kohle verfeuern zu können, sondern die Kosten davon in der Zukunft so gigantisch in die Höhe steigen werden, eben durch Klimafolgen, durch Umweltzerstörung, dass man eigentlich auch aus einer ökonomischen Perspektive sofort den Schlussstrich ziehen müsste.
Frau Künast, nun haben die Grünen auch über Jahrzehnte ja dafür gekämpft, erstmal diesen Klimawandel auch überhaupt in die Öffentlichkeit auch hineinzubringen mit all seinen Folgen und vor allen Dingen auch Gegenmaßnahmen immer wieder auch entweder umzusetzen oder zumindest auch in die Parlamente auch mit hineinzubringen. Wenn man sich jetzt die Situation an den deutschen Flughäfen anschaut, mit Blick auf den Ferienstart zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, das Chaos dort, wir haben mittlerweile wieder eine Zahl erreicht, die an die Zeiten vor Corona auch erinnern. Ist es am Ende doch bei den einzelnen Menschen noch nicht angekommen, welche Folgen es hat, zum Beispiel dann einfach mal in den Flieger zu steigen und wohin auch immer mal fürs Wochenende zu fliegen?
Ja, das ist vielleicht nicht angekommen. Vielleicht ist es dann auch der Schuss Egoismus. Ach, das eine Mal, wenn ich jetzt noch nach ABC fliege, ist ja auch egal. Aber es ist auch eine Frage der Strukturen und der Angebote. Also der Punkt ist doch, dass wir, wenn Sie sich das allein mal nehmen, wer jetzt in Italien Urlaub machen wollen würde, ja, könnte ja auch mit dem Nachtzug fahren. Also es gibt ja 2, 3 Nachtzüge, die mit denen man bis Rom oder so kommt. Nur leider sind die immer über Wochen und Monate voll. Ja. So lange kannst du teilweise gar nicht planen und es gibt einfach nicht genug. Ja. Das heißt, das ist jetzt der andere Teil, dass man teilweise ja sogar in der Vergangenheit sich lustig gemacht hat über bestimmte Sachen. Ach, ist das unmodern, ihr wollt mit der Bimmelbahn irgendwo hinfahren oder so. Ja. Oder was sind Bioprodukte, die ja eine viel, viel bessere Klimabilanz haben, selbst wenn wir hier eine Birne aus Südamerika essen würden, hat die eine bessere Klimabilanz, weil der ganze chemische, synthetische Dünger, die Pestizide, die extrem energieintensiv hergestellt werden, damit mitgerechnet werden muss. Also es gibt so viele Punkte, bis hin dazu, meinetwegen, welche Schadstoffemissionen haben wir bei den Autos zugelassen und so, und die Verbrennerdebatte.
Wir müssen auf die Uhr schauen, Frau Künast. Reden gleich. Nachrichten im Deutschlandfunk gleich um 10.30 Uhr. Nur Schuldenberg und Klimakrise, wie Ältere den Jungen die Welt hinterlassen. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen und mitdiskutieren wollen. Und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Welche Welt hinterlassen die Älteren der jungen Generation, den Jungen? Darum geht's heute, nur Schuldenberg und Klimakrise, Fragezeichen. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen, uns Ihre Meinung sagen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Mit dabei in dieser Runde Pauline Brünger. Sie ist Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland. Renate Künast, die grüne Bundestagsabgeordnete, Politikerin, und Professor Jörg Tremmel, er ist Politikwissenschaftler und Philosoph an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Und am Telefon ist Bettina Leitner. Frau Leitner, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, ich freue mich, dass ich dabei bin.
Gerne. Was ist Ihre Meinung?
Ich muss sagen, ich finde es schwer, da wirklich knapp was zuzusagen. Ich selber bin in meiner Jugend 6 Jahre in Ostafrika groß geworden. Und alle, die ich aus dieser Zeit noch mitgebracht habe, sozusagen in meinem Leben, sind alle sehr, sehr stark ökologisch orientiert. Insofern finde ich diese Reduktion auf die Babyboomer-Generation wirklich ein bisschen sehr verkürzt. Ich selber bin Jahrgang 62, also jetzt 60 Jahre alt, und war schon immer, auch seit Beginn der Grünen praktisch, mit dabei, zeitweise auch in der Partei, und habe dann in meiner Jugendzeit auch alles mitgemacht, von irgendwelchen Streiks über Demonstrationen. Also das hat nicht was mit dem Alter zu tun. Ich erlebe beides in allen Generationen. Also sowohl diesen Egoismus, den Frau Künast angesprochen hat, als auch den Gegenteil davon, nämlich das Engagement und auch den unglaublichen Frust, den Frau Brünger wiederum angesprochen hat. Ich selber habe 2 erwachsene Söhne, beide um die 30, und beide sagen, nein, in diese Welt möchte ich keine Kinder mehr setzen, weil die Situation so ist, wie sie ist, und ich möchte nicht Verantwortung tragen für das, was ich dann später meinen eigenen Kindern zumuten will oder muss.
Ich gebe das, Frau Leitner, bleiben Sie gerne noch mit dabei. Ich gebe das mal an Herrn Tremmel weiter. Herr Tremmel, geht es in der Hauptsache um Egoismus? Ist das ein Stichwort, was mit in die Sendung auch hier hinein gehört? Alternativ haben wir gehört, das Engagement, sich zum Beispiel für ökologische Themen, für Klimathemen einzusetzen?
Also Egoismus setzt ja voraus, dass man weiß, wie man es besser machen könnte und es trotzdem nicht besser macht. Jetzt ist die Klimaproblematik, sagen wir mal, seit dem ersten IPCC-Bericht 1990 so weit im allgemeinen Bewusstsein, dass eigentlich das richtige Handeln klar sein sollte. Allerdings ist es das auch eben in Teilen meiner Generation noch lange nicht. Auch wenn man sich selber jetzt als ökologisch orientiert bezeichnet, macht man einfach nicht das, was dazu führt, dass man einen minimal oder gar keinen CO2-Fußabdruck mehr hat. Das ist
warum,
ganz interessant.
Warum macht man das nicht? Also was also hindert konkret, trotz allen Wissens, was hindert viele Menschen daran?
Ja, also gerade jetzt zum Ferienbeginn fliegen ja alle möglichen Leute wieder irgendwo hin. Und ich war auch vor 2 Wochen im Urlaub. Ich war in Marokko, zelten und wandern. Und ich wollte aber dadurch kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre emittieren. Also habe ich mich informiert und es gibt mit Climeworks ein Unternehmen, was das CO2, das durch meinen Flug in die Luft gekommen ist, wieder rausfiltert. Und bei einer Distanz von 4.700 Flugkilometern waren das 217 Kilogramm bei dem Flieger. Und dafür habe ich 217 Euro zusätzlich zu meinen sonstigen Reisekosten überwiesen, damit genau dieses CO2 wieder aus der Luft rausgefiltert wird. Das heißt, meine Reise hat jetzt wirklich keinen Fußabdruck. Das wissen die meisten gar nicht, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und wenn dann aber mal jemand anfängt, seinen Lebensstil in den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes einzugeben, da kommen dann zum Teil Werte raus, die hält man selber nicht für möglich. Und man kann einfach der Politik nicht alles aufbürden. Die Klimawende oder dass wir in Deutschland CO2-neutral werden, wird nicht gelingen, wenn die Bürgerinnen so wenig mitmachen wie bisher.
Frau Brünger.
Darf ich? Bitte.
Entschuldigung, sofort Frau Künast. Frau Brünger.
Ich muss da, glaube ich, an manchen Stellen so ein bisschen widersprechen zumindest. Ich glaube, dass es nicht hundertprozentig der richtige Ansatz ist, dieses Problem so sehr zu individualisieren. Also ich finde, dass Frau Künast da eben einen ganz wichtigen Punkt aufgemacht hat, von wegen, was sind überhaupt unsere Möglichkeiten, wie können wir leben? Momentan sehen wir eben, also ich glaube, das ist ein Argument, was ganz oft auch von Leuten angebracht wird, die irgendwie gar keinen Klimaschutz wollen, um Klimaschutz zu blockieren. Aber teilweise stimmt es ja auch einfach. Viele Menschen können sich kein klimaneutrales Leben leisten. Viele Menschen sind nicht an Bus und Bahn angebunden, wenn wir uns angucken, wohin fließen die großen Subventionen, die gerade da sind. Die laufen halt in die Kerosinsteuer rein, aber eben halt nicht dahin, dass Bus und Bahn günstiger werden, um damit in den Urlaub zu fahren. Gleichzeitig stimmt es natürlich, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns was vormachen, wenn wir glauben, dass das Leben, so wie es gerade im Detail aussieht, einfach so weitergehen kann. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir uns dem bewusst werden, Dinge in unserem Leben werden sich ändern. Und wir haben jetzt die Wahl, ob wir entweder sagen, wir packen das gemeinsam an, wir machen eine Transformation durch, für die wir uns entscheiden, oder unser Leben ändert sich eben am Ende durch eine eskalierende Klimakrise. Und dann vielleicht noch einen allerletzten Punkt, weil ich das ganz spannend fand, Herr Tremmel, dass Sie gerade von so einem Ausgleichsmechanismus bei Flugreisen geredet haben. Ich glaube, das ist was momentan ja immer mehr so in die Öffentlichkeit kommt, wo man irgendwie drüber nachdenkt, naja, wie kann man denn jetzt seine Klimasünden am Ende ausgleichen und sich vielleicht trotzdem bei gut fühlen. Ich glaube, man muss das mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen an manchen Stellen auch sehen. Also weil einfach ganz, ganz viele von diesen Organisationen, glaube ich, nicht die Lösung am Ende sind. Wenn wir uns angucken, naja, wie werden denn diese Emissionen ausgeglichen? Das ist ganz viel, wird das gemacht dadurch, dass man zum Beispiel Bäume pflanzt, also sozusagen dann durch Wälder, durch natürliche CO2-Senken diese Emissionen wieder aus der Atmosphäre rausholt. Das ist aber überhaupt nicht gesichert. Also ob das funktioniert erstens, wenn wir jetzt zum Beispiel über eine eskalierende Klimakrise sprechen, dann nimmt auch die Gefahr für Waldbrände zu. Dann kann das sein, dass von einem auf den anderen Tag all diese Bäume abgebrannt sind und irgendwie alle Emissionen trotzdem wieder in der Luft sind. Auf der gleichen Ebene muss man sich auch fragen, naja, wo werden denn diese Bäume gepflanzt? Oftmals ist das so, dass da zum Beispiel indigene Communities dann ihr Zuhause verlieren, dass sie da enteignet werden, damit dann irgendwie deutsche, europäische Menschen wie wir uns besser fühlen können dafür, dass wir weitermachen, was wir schon die ganze Zeit getan
Darf
haben.
Darf ich da nochmal ganz kurz darauf antworten? Also Frau Brünger, es ist so, Sie scheinen die Seite Climeworks ja auch nicht zu kennen. Das ist ja nun explizit genau ein Verfahren, das alles das ausschließt, was Sie jetzt gerade als mögliche Gefahren noch genannt haben. Es werden da weder Bäume gepflanzt, noch wie bei Atmosphäre irgendwelche Küchen-Solarkocher finanziert, sondern es wird wirklich in Island über einen Filter CO2 direkt aus der Luft abgesaugt. Es wird dann wieder mit Wasserkraft unter den Erdboden verpresst, wo es ursprünglich auch mal als fossiles Material gewesen ist. Also ein ganz anderes Verfahren als das, was Sie jetzt gerade geschildert haben.
Das freut mich auf jeden Fall zu hören.
Ich gebe nochmal Frau Künast auch an Sie weiter. Vielleicht darf ich das mit einer Frage kurz verbinden, Frau Künast. Es ist ja eben gefragt worden, so, wo geht es um die individuelle Verantwortung und wo ist möglicherweise auch Politik gefordert? Hätte Politik und müsste Politik klarer durchgreifen. Ich will jetzt hier keine Tempolimit-Debatte, aber wir fahren von Köln aus, wo wir jetzt ja hier sitzen im Studio, Richtung Niederlande, ganz klar Tempo 100 aus klimapolitischen Gründen. Etwas, was wir in Deutschland, wenn es denn nun wirklich was bringt, einfach nicht umgesetzt bekommen, weil Politik Angst davor hat, solche Entscheidungen, Stichwort Plastik, man könnte auch über höhere Fleischpreise, es gäbe ja viele Möglichkeiten, worüber wir hier sprechen könnten, weil Politik sich nicht traut, da klare Kante zu zeigen?
Also wir sprechen über viele dieser Möglichkeiten, logisch. Eigentlich wird alles auch zumindest in Teilen der Politik diskutiert oder bei allen. Nur die einen sagen, ja, wir brauchen das und die anderen sagen, ich denke nicht dran, dem zuzustimmen. Insofern gibt es ja auch nicht die Politik. Ich würde aber gerne dieses Paar noch mal anders aufmachen, nämlich also individuell oder strukturell. Und weil bei strukturell kann ich sowohl die Politik meinen, als auch alle möglichen anderen gesellschaftlichen Verbände. Jeder Verein in diesem Land könnte, ja. Warum individuell oder strukturell? Weil der Punkt ist, also ich habe zwei Aspekte. Der, und dann muss ich noch was zu Herrn Tremmel sagen. Der Punkt ist doch, geben wir alles, da gibt es ja viele Debatten, da Food Waste und so weiter, Lebensmittelverschwendung, alle sagen, der individuelle Verbraucher soll jetzt lernen, anders einzukaufen, nicht wegzuwerfen, wie mache ich aus Resten Essen oder so, ist ja alles schön. Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass die Leute zu viel im Kühlschrank haben? Davor ist ein System der Überproduktion, das den Argentiniern das Land für ihre Ernährung klaut, für Futtermittel hier, und mit viel CO2 und dann geht der ganze Bereich weiter. Wenn die Möhre krumm gewachsen ist, bleibt sie auf dem Feld oder kommt nur in die Biogasanlage und dann wird noch Werbung gemacht und bis zur letzten Sekunde ist alles im Lebensmittelladen an Obst und Gemüse vorhanden. Mit Saison oder regional oder Bio hat das dann immer nur noch begrenzt zu tun. Diese gesamte Struktur muss geändert werden. Wir reden beim Pestizideinsatz darüber, dass man das nicht könnte, weil die Erträge nicht hoch genug sind. Das gesamte Agrarsystem, so wie es global vernetzt ist mit seiner Ausbeutung und Raubbau und Klimaschäden, muss verändert werden, muss neu ausgerichtet werden an so einer Stelle.
Fühlen Sie sich da, Frau Künast, auch ein Stück ohnmächtig? Weil natürlich, jetzt gibt es einen grünen Landwirtschaftsminister, am Ende auch der nicht, die Verhältnisse grundlegend, wenn Sie sagen, okay, da geht es um weltweite Strukturen, verändern kann?
Naja, nicht ohnmächtig, sondern also ich versuche mir immer für mich ein Packende zu finden und zu sagen, ich will das nutzen, um an verschiedenen Stellen Strukturen zu ändern, die auch wieder anderes anreizen. Wir müssen an der Stelle sehen, dass auch ein grüner Agrarminister, ja, braucht natürlich einen Bundesrat bei vielen Dingen, braucht europäische Mehrheiten. Deshalb ist es eben nicht nur die Politik in der Hauptstadt Berlin, sondern es sind sämtliche Bundesländer, es sind übrigens auch sämtliche Kommunen. Wir haben ein Biosiegel. Niemand hindert jemanden daran, eine Kampagne zu machen, um zu sagen, wir wollen überall da, wo die Landrätin oder der Bürgermeister ein Buffet bestellt, in meiner Kantine, bei meinen Kindern im Kindergarten, in der Schule, im Studentenwerk und so weiter. Wir wollen den Anteil von Bio steigern. 10, 20, 30%. Wir wollen in 5 Jahren 35% haben. Wir wollen beim Fleisch viel weniger haben und so. Also es ist ja so, dass wir hier alle freie Bürger in einem freien Land sind. Und ich will es da nicht hin delegieren. In der Politik müssen die Strukturen geschaffen werden, damit es leichter ist und leicht ist. Also
dass jeder Einzelne das für sich entscheidet. Ich muss ein bisschen.
Darf ich noch einen Satz sagen? Ich muss einen Satz noch zu Herrn Tremmel sagen. Das finde ich ein gutes Projekt. Ich will Ihnen aber sagen, es reicht eben nicht mehr aus, dass Sie Ihren Flug, wenn Sie fliegen, ausgleichen. Das ist zu wenig am Ende. Jetzt meine ich nicht individuell, sondern von unserer Aufgabe her. Wir müssen erstens in allen Bereichen transportieren, wohnen, essen, produzieren, müssen wir mindern das CO2. Und das, was wir nicht gemindert kriegen, was wir noch ausstoßen durch unsere Lebens- und Produktionsweise, dafür müssen wir Senken bauen. Könnten eventuell Wälder sein oder andere Sachen, damit wir überhaupt auf Null kommen. Und deshalb ist sozusagen der Vorschlag gut, ein Punkt. Aber das Problem oder die Handlungsaufgaben sind noch größer.
Frau Leitner, wollen Sie kurz noch zu dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben aufgrund Ihres Anrufs, wollen Sie kurz noch was ergänzen?
Ganz kurz, ja. Also einmal dieses Thema Individualisierung. Ich finde das wirklich mit Frau Brünger eine Überforderung auch der Einzelpersonen, weil es so komplex ist, dass man das nicht überschauen kann. Und man kann nicht davon ausgehen, dass jeder dazu in der Lage ist, wirklich bis zum Ende zu googeln, sage ich jetzt mal so pauschal. Das heißt,
da erwarten Sie Entscheidungen auch aus der Politik?
Ja, natürlich. Mhm. Und damit bin ich auch bei Frau Künast, nämlich das Thema Strukturen. Ja, Strukturen, ganz grundsätzlich. grundsätzlich und grundlegend und systematisch und systemisch. Und wenn es darum geht, ja, ich könnte mir doch selber irgendwie vielleicht versuchen, meinen Fußabdruck zu verringern, ganz ehrlich. Also solange Bioprodukte, einfach das mal darauf reduziert, so teuer sind, wie sie sind, kann sich das ein Durchschnittsmensch sehr häufig einfach nicht durchgehend leisten, wenn überhaupt.
Ja, danke, Frau Leitner. Und dann gehen wir direkt weiter nach Brauneberg. Da ist Jakob Zankel. Herr Zankel, guten Morgen.
Mich stört irgendwie, Entschuldigung, dass ich das so klar sage, ein bisschen die Selbstgerechtigkeit, die sich da bei Fridays for Future eingezogen hat. Ich bin Jahrgang 66, ich bin das, was man abschätzig ein Boomer nennt. Als ich Jugendlicher war, gab es eine Mülltonne, gab es keine Abgasreinigung irgendwo, sei es Industrie, sei es Autos, gab es verbleites Benzin, um es wirklich mal darauf runterzubrechen. Das zu ändern, hat damals noch der Bundesinnenminister Zimmermann angestoßen. Natürlich also unter Druck auch die Grünen. Herzlichen Dank, Frau Kühnert. Verdammt.
Sie müssten es sich, glaube ich, ein bisschen kurz fassen, weil wir haben keine wirklich gute technische Leitung. Herr Zankel.
Ganz kurz, meine Generation war dann die erneuerbaren Energien angeschoben hat. Und mein Fazit ist einfach, Sie können solche großen Veränderungen nur machen, wenn Sie die Menschen mitnehmen. Und das geht nur bis zu einem bestimmten Tempo. Das hat ja die Vorrednerin gerade auch gesagt. Sonst überfordern sie den Einzelnen, so leid es mir tut. Und da ist für mich die Selbstgerechtigkeit, sie haben alles falsch gemacht, sie waren nicht schnell genug. Für mich also irgendwie, ehrlich gesagt, ein Stück weit inzwischen bei aller Sympathie, die ich am Anfang hatte, ärgerlich.
Ich glaube, ich muss Frau Brünger gar nicht in Schutz nehmen, aber Frau Brünger, ich glaube, so weit sind Sie gar nicht gegangen, wenn ich Sie verstanden habe eben, ne? Mit den Vorwürfen an die Babyboomer, oder? Habe ich Sie da möglicherweise missverstanden?
Eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass es der richtige Konflikt ist, um ihn aufzumachen zwischen alt und jung, sondern ich glaube, der richtige Konflikt ist zu sagen, wer profitiert davon, die Klimakrise weiter zu befeuern und wer sind die Menschen, die darunter leiden. Und ich glaube, das ist eine sehr komplexe Fragestellung und wahrscheinlich auch ein komplexes Modell, wo wir alle auch in unserer Grauzone bewegen. Also ich bin ein junger Mensch, deswegen leide ich mehr, aber ich wohne auch in Deutschland. Ich bin nicht arm, ich bin in meinem Leben schon geflogen. Dadurch bin ich natürlich auch jemand, der die Klimakrise angetrieben hat und auch davon profitiert hat. Und ich glaube auch, dass so dieser Vorwurf von einer selbstgerechten jungen Generation, natürlich kann man das so sehen, aber andererseits glaube ich, dass wir auch an einem Punkt sind, wo wir uns nichts Gutes tun, wenn wir immer so sind, so, ja, man muss jetzt auch die kleinen Erfolge, mehr geht nicht. Also natürlich kann man das so sehen, aber andererseits ich als jemand, der sich sehr viel damit beschäftigt, wie sieht die Welt gerade schon aus, die von der Klimakrise getroffen ist, also in vielen Teilen der Welt, wo wir auch internationale Aktivistinnen haben, mit denen wir in sehr engem Austausch stehen. Wenn ich mir angucke, was hier bei uns in NRW passiert ist im Sommer, wenn ich mir angucke, wie sind die Szenarien, die der IPCC für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte vorgibt, dann glaube ich, dass wir uns einfach sehr systematisch die Frage stellen müssen, wie kommen wir denn davon weg, dass wir sagen, naja, es sind ja auch gute Sachen passiert, das will ich gar nicht abstreiten. Ich bin wirklich dankbar jeder einzelnen Person, die dafür gekämpft hat und die dafür gekämpft hat, dass es nicht noch schlimmer ist, als es ist. Aber das kann doch nicht der Anspruch sein.
Nun hat der Zankel ja auch von Selbstgerechtigkeit gesprochen. Luisa Neubauer, Fridays for Future, für alle, die es nicht wissen, hier in Deutschland, hat in einem Buchprojekt gesagt, also jetzt nicht ganz wörtlich, wenn Ältere sagen, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich doch schon eine Menge getan, wie das Herr Zankel gerade gesagt hat. Wie konnte es sein, dass man in den letzten 30 Jahren nicht verhindert hat, dass die nächsten 30 Jahre nun nach ökologischen Dauerkatastrophen aussehen? Sie hat keine Geduld mehr. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie noch Geduld? Hätten Sie doch am Ende mehr erwartet, auch in den zurückliegenden Jahrzehnten, wie das Luisa Neubauer gerade formuliert hat?
Es stimmt auf jeden Fall, dass sich in den letzten Jahren auch gute Sachen bewegt haben, aber es haben sich eben mehr schlechte Sachen bewegt insgesamt, wenn wir uns angucken, wo wir gerade stehen und wie groß der ökologische Kollaps scheint, der jetzt gerade auf uns zukommt, nicht nur scheint, sondern ja auch ist. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen, also das wird nicht angenehm, ich möchte das auch ehrlich sagen, wir haben uns in eine ganz, ganz ungute Situation reinmanövriert, wo über Jahrzehnte viel zu wenig passiert ist auf der guten Seite und gleichzeitig man fossile Infrastruktur weiter gestärkt hat, immer wieder Entscheidungen getroffen hat, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, also in einer totalen fossilen Abhängigkeit. Mhm. Und um das Ganze noch zu drehen, um dafür zu sorgen, dass wir jetzt das Pariser Klimaschutzabkommen noch einhalten, dass wir kritische Kipppunkte in unseren ökologischen und in unserem Klimasystem nicht überschreiten, muss jetzt sehr, sehr schnell sehr, sehr viel passieren. Und da reicht es einfach nicht mehr aus, das im Klein-Klein zu machen. Und ich glaube, das ist klar. Und da brauchen wir jetzt eine Antwort von Politik, die das wirklich ernst nimmt, die das so angeht, die ganz, ganz klare rote Linien sagt und sagt, naja, fossile neue Infrastruktur, das geht nicht mehr. Fossile Subventionen, die schaffen wir ab. Wir werden nichts mehr unterstützen, was die Zerstörung noch weiter vorantreibt, wo ich denke, das muss doch das Minimum sein. Und gleichzeitig werden wir ganz, ganz mutige Schritte gehen. Und wir trauen das auch den BürgerInnen zu, aber wir nehmen sie auch mit. Wir sorgen dafür, dass soziale Ungleichheit nicht dadurch verschärft wird. Und sorgen dafür, dass wir eine Welt erhalten, in der Menschen dann auch noch gut leben können. Also das ist jetzt wirklich die Grundlage für alle anderen Fragen am Ende.
Frau Künast, geht es, weil Sie nur auch bis 11 Uhr Zeit haben, geht es in der Hauptsache um Verzicht, auch um individuellen Verzicht, vielleicht auf die eine Flugreise? Das Thema Fleisch ist eben schon mal angesprochen worden. Thema Plastik könnte man dazu nehmen, auch andere Themen auch noch. Geht es um Verzicht auch jetzt in den kommenden Jahren?
Ich würde es mal positiv formulieren. Es geht darum, das gute Leben, mehr soziale Gleichheit und Gerechtigkeit quer durchs Land und über die Generationen neu zu definieren. Also der Punkt ist doch, also wenn man das nur als Verzicht definiert, würde man doch sein eigenes Leben also gar nicht richtig reflektieren. Man kann doch nicht sagen, ich definiere das als Verzicht, wenn ich nur noch einmal die Woche Fleisch esse, ja, wenn ich gleichzeitig weiß, dass das ein Beitrag, nehmen wir insbesondere Rindfleisch mit den hohen Treibhausgasemissionen im ganzen Prozess, wenn ich da gleichzeitig einen größeren Beitrag bringe, der vielleicht für mich die nächsten 10, 20, 30 Jahre meines Lebens auch etwas Positives hat. Das ist doch vollkommen falsch. Das ist kein Recht auf einen Schweineschlitzel jeden zweiten Tag. Das ist auch nicht das gute Leben. In meiner Jugend habe ich auch wunderbar gelebt, wenn ich einen Teller Gemüse hatte. Ja? Und ich sage mal so, ich will noch mal sagen, es geht hier nicht um Egoismus und ich jetzt gleich. Und ich finde es auch eigentlich unmöglich, jetzt irgendwie der Fridays for Future Bewegung Arroganz vorzuwerfen. Sie kämpfen irgendwie um ihre Lebensperspektiven. Und die haben das gleiche Recht. Ich meine, wenn man guckt, mit welcher Vehemenz Teile älterer Generationen sich wehren, irgendwas zu verändern, ja, also selbst bei der Rentendebatte, ja, wo die Jüngeren, die weniger sind, diese Renten nachher zahlen müssen, da laufen wir ja auch nicht ständig rum und sagen, ihr seid so arrogant und überheblich. Jede Generation hat das Recht und das macht Demokratie aus. Ich fand immer, Fridays for Future ist vom Himmel gefallen wie Manna, weil es endlich eine Darstellung einer jüngeren Generation ist, die noch stärker in die Debatte zwingt, dass wir darüber diskutieren, was in diesem Land auf dem ganzen Globus eigentlich passiert. Lassen Sie uns das gute Leben anders definieren. Man kann auch im Nachtzug nach Italien fahren, sich eine Flasche Bier oder eine Flasche Rotwein mitnehmen und das Reisen genießen, vielleicht wie früher im Orient Express.
Herr Tremmel, geht es darum, das gute Leben anders zu definieren?
Absolut. Also wenn zum guten Leben gehört, viermal die Woche Fleisch zu essen und zwei Flugreisen zu machen, dann können sich tatsächlich viele Menschen kein klimaneutrales Leben leisten und werden es auch in Zukunft nicht können. Das heißt, wir brauchen hier schon einen Wertewandel, der sowohl für die Umwelt, aber auch für jeder Einzelne einen Gewinn bringt. Das ist ganz klar. Ich möchte nochmal darauf eingehen, inwieweit es ein Strukturproblem ist oder eben eine Forderung an das moralische Verhalten jedes Einzelnen. Ich glaube, es ist beides. Es bringt auch jetzt wirklich nichts zu sagen. Es ist nur eine Aufgabe der Politik. Die Politik hat vielleicht vieles verschlafen, wahrscheinlich Frau Künast noch am wenigsten oder weniger als andere Politikerinnen. Das will ich ihr zugestehen. Aber wenn man jetzt wirklich mal in die praktischen Probleme reingeht, dann sieht man, also der Einzelne muss halt jetzt auch irgendwann auch in die Pötte kommen. Und da mache ich da verzweifle ich so ein bisschen an meiner Generation, mache hier große Vorwürfe. Ich bin hier der Einzige in der Nachbarschaft mit einem PV-Dach. Die anderen könnten es auch. Aber es wird immer irgendwas vorgeschoben, jetzt keine Zeit, sich zu informieren oder die Investitionskosten, wer weiß, wann die sich amortisiert haben. Die Politik kann ja nun nicht alles leisten. Und natürlich müssen die Anreize gesetzt werden, aber ich sehe jetzt doch an immer größeren Stellen eigentlich nicht die Politik in der Pflicht. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei der Wärmewende ganz konkretes Problem, dass wir zu wenig Heizungsbauern, Sanitärleute haben. Das heißt, sie warten jahrelang auf einen Termin. Da kann die Politik vielleicht mit einer Kampagne mach mit bei der Klimawende, pack mit an. Und damit anpacken meine ich jetzt nicht irgendwie demonstrieren oder Positionspapiere schreiben, sondern wir brauchen wirklich junge Leute, die diesen Beruf ergreifen, die auch Solateure werden, weil es gibt viel zu wenig Elektriker, um die Wärmewende und die Energiewende in dem Zeitraum, wo wir es bräuchten, umzusetzen.
Zuwanderung organisieren.
Ja, aber auch, dass man vielleicht wieder mit den Handelskammern diese Berufe wieder attraktiver macht für die Menschen, die ansonsten an die Unis gehen wollen.
Frau Künast, 2 Minuten haben wir noch, da müssen Sie ins Plenum. Sind wir tatsächlich gerade in dieser Situation, wir haben es schon gehört, Handwerkermangel und so weiter, dass Politik noch so viele, in Anführungszeichen, gute Entscheidungen für das Klima treffen kann, aber Photovoltaik, Wärmepumpe, dass es einfach Jahre dauern wird, bis das umgesetzt werden kann, weil nicht genügend Handwerker, nicht genügend Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen vorhanden sind. Ist das das große Problem der Umsetzung, was wir jetzt haben?
Das ist nicht das Alleinige. Das ist einfach das Problem, das uns herausfordert. Deshalb habe ich gerade das Stichwort Zuwanderung gesagt. Wir müssen ja überlegen, wir haben gerade gestern im Bundestag über berufliche Bildung, Qualifizierung und so geredet und dass sozusagen der Handwerksberuf ja heute mindestens genauso viel wert ist wie sozusagen der Uni-Abschluss, weil die Wende passiert nicht ohne Handwerk. Ja? Aber wir haben also viel zu wenig Leute hier. Wir müssen das aufwerten. Wir müssen auch die Chance schaffen, dass du später vielleicht doch studierst, damit sie eine Zeit lang in dem anderen Job arbeiten. Und wir brauchen, beißt die Maus keinen Faden ab, wir brauchen Zuwanderung. So, ja, weil wir können bei einer schmaleren, jüngeren Generation oder so ja nicht hinreichend Leute überzeugen. Also das ist alles sehr komplex.
Und das nehmen wir als Schlusswort, Frau Künast, denn Sie müssen, ich habe es gerade schon gesagt, ins Plenum, während wir noch weiter diskutieren, bis 11:30, welche Welt hinterlassen die Älteren der jungen Generation? Nur Schuldenberg und Klimakrise? 00800 44 64 44 64, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de, und wir melden uns zurück nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Noch bis 11:30 mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir reden über das Erbe, das die ältere Generation, die älteren Generationen den Jungen überlassen. Wie Ältere den Jungen die Welt hinterlassen, unser Thema. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen, mitdiskutieren wollen, oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Mit dabei noch Pauline Brünger, sie ist Klimaaktivistin von Fridays for Future, und Professor Jörg Tremmel, Politikwissenschaftler und Philosoph an der Eberhard Karls Universität in Tübingen. Und am Telefon ist Oliver Krause aus Stuttgart. Herr Krause, hallo, guten Morgen.
Hallo. Hallo.
Sagen Sie uns Ihre Meinung.
Ich sage es mal so ein bisschen Vorgeschichte. Ich will da jetzt keinen Monolog halten, muss ich immer aufpassen. Aber meine Vorgeschichte ist so, ich bin die Generation Praktikum, also habe mein Studium 2000 gemacht und bin auch Architekt, habe mittlerweile 2 Kinder, bin 45 Jahre alt, die sind 2 und 4. Und ich habe jeden Tag eigentlich schon mittlerweile das Gefühl, dass ich mich bei meinen Kindern entschuldigen muss für das, was wir eigentlich unserer jüngeren Generation jetzt angetan haben. Wir haben die in eine Situation gebracht, wo die werden nicht mehr das Leben haben, was wir haben, und die auch nicht mehr diese Unbeschwertheit haben. Und wir haben einfach 20 Jahre lang das ganze Ding an die Wand gefahren. Und ich finde es, was einige Hörer ja auch gesagt haben, gerade die ältere Generation, die Rentnergeneration, die damals 2000 45 Jahre alt war, die sagt, ihr müsst uns dankbar sein, dass ihr so ein tolles Leben habt. Kein Kind hat verlangt, dass wir mit einem 12-Liter SUV das Kind in die Kita bringen. Das ist eine Bequemlichkeit der Eltern gewesen und ist sie heute noch. Und als Architekt muss ich wirklich sagen, ich kämpfe jeden Tag gegen Widerstände, die sagen, nein, Nachhaltigkeit ist mir zu teuer. Wo können wir noch weniger machen? Also man muss sich das vorstellen, wir können durch unsere Innenstädte fahren und wir sehen keine Solaranlagen auf dem Dach. Da wird nichts saniert. Im Mietwohnungsbau wird nichts getan. Der Einzelne, der ein Haus hat, vielleicht. Und man muss einfach klipp und klar sagen, die jetzige Generation, die in Rente geht, die hatte das Geld und die Möglichkeiten, es zu tun. Meine Generation die damals wirklich Generation Praktikum von einem Job zum nächsten gegangen ist, die muss es jetzt richten. Und der Unterschied ist, wir stoßen immer noch auf massive Widerstände. Bis heute seh ich immer bei Rentnern, die Häuser haben, die nicht sanieren wollen, weil sie sagen, davon habe ich nichts. Weil meine Mieter, die kriegen dann die billigeren Heizkosten, aber ich habe nichts davon. Und das ist, da muss man sich einfach vorstellen, da wartet man dann auf den Staat, der einem das Gebäude saniert, damit man noch Geld dafür bekommt, damit man seiner gesellschaftlichen Verantwortung Recht trägt. Und dann geht es darum, wie schaffe ich es, so wenig wie möglich zu machen, anstatt zu sagen, was ist sinnvoll, was muss ich machen. Und da hat die ältere Generation, muss man leider wirklich sagen, echt eine Verantwortung.
Herr Krause, ist
ja nicht gerecht.
Wir haben ja auch schon in der Sendung darüber gesprochen, ist das eine Wertefrage? Also geht es darum, dass wir da auch unsere Werte insofern verändern, dass wir bereit sind, mehr Verantwortung auch für diese Welt, für den Zustand dieser Welt mit Blick auf nachfolgende Generationen übernehmen?
Ja, also da sage ich einfach, ja, als Erwachsene haben wir Verantwortung und wir sind ja alles mündige Bürger und wir sollten uns alles dessen bewusst sein, was wir tun. Also wir lachen immer so ein bisschen über die Entwicklungsländer, wenn irgendwo in den Philippinen eine Dynamitstange ins Wasser schmeißt und dann seine Lebensgrundlage durch Dynamitfischen kaputt macht und sagen, dann seht ihr euch an, wie blöd die sind. Aber wir machen doch genau das Gleiche. Und wir sind uns dessen eigentlich intelligenterweise bewusst, also wir wissen es alle, seit dem Jahr 2000 mindestens, da hatten wir ja ein 3-Liter-Auto. Also das muss man sich einfach vorstellen. Heute fahren wir immer noch mit dem gleichen Verbrauch und haben ihn sogar erhöht.
Ein 3-Liter-Auto, das damals, so hieß es dann, vor seiner Zeit genau. War und wenig bis gar nicht gekauft wurde. Frau Brüner, was sagen Sie zu dem Satz, den wir gerade gehört haben von der Krause, eigentlich müsste ich mich jeden Tag oder muss ich mich entschuldigen mit Blick darauf, was wir den Jüngern antun?
Ich glaube, wenn man am Ende in so einem gedanklichen Zustand ist, wo man sich die ganze Zeit nur schlecht und schuldig fühlt, ich glaube, das erhöht nicht unbedingt die eigene Lebensqualität. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, inhaltlich anzuerkennen, dass wir in einer sehr schwierigen Lage sind. Und ich würde auch sagen, man hat auch eine individuelle Verantwortung in einer Weltlage wie heute. Und dass man versucht, Sachen besser zu machen. Und ich würde das eben ganz bewusst jetzt wirklich nicht nur auf Konsumentscheidungen beschränken, weil wie gesagt, da sind teilweise zumindest Menschen auch die Hände gebunden, aber sich dafür einsetzt, irgendwie den Weg dafür ebnet, dass es einen gesamtgesellschaftlichen, einen Wandel in der gesamten Wirtschaft, ne, in der gesamten Politik gibt und im besten Fall auch einen Zustand erreicht, wo man das auch mit Freude machen kann, weil man weiß, natürlich haben wir unfassbar viel zu verlieren und wir haben schon sehr viele Fehler gemacht. Aber wir haben zum Glück auch noch ganz schön viel zu gewinnen. Und ich glaube, manchmal tut es gut, sich sowas auch vor Augen zu führen, obwohl ich natürlich auch diesen Gedanken nachvollziehen kann.
Herr Tremmel, Sie haben eben Stichwort Photovoltaik schon angesprochen und Herr Krause hat das ja so formuliert, dass die jetzige Generation, sagen wir mal der Babyboomer, die hatte das Geld und hatte die Möglichkeit, zum Beispiel etwas für Klimaschutz, für Umweltschutz zu tun und sie haben es vielfach nicht getan.
Also sie tun es immer noch nicht. Sie müssen da nicht in der Vergangenheitsform sprechen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Proteste von Fridays for Future und anderen Gruppen weitergehen. Einerseits natürlich, um politische, strukturelle Reformen zu erreichen, aber eben auch, um Bewusstsein zu wecken. Und da fand ich durchaus diesen Hungerstreik der letzten Generation gut, um einfach mal auch Älteren, die in ihrer Blase sind, deutlich zu machen, denk doch mal um oder überleg doch mal wirklich, was du persönlich auch tun kannst.
Nun reden wir, Herr Krause, darüber, was man und was jeder Einzelne in Zukunft besser machen kann. Haben Sie erleben Sie als Architekt, dass jetzt auch durch diese Energiekrise, durch das Steigen der Preise, gerade was fossile Energie auch betrifft, dass darüber auch nochmal ein Umdenkprozess und vielleicht auch eine Chance entsteht, zumindest aus Sicht jetzt eines Klimaschutzes? Sind Sie noch da, Herr Krause?
Ja, ich bin noch da. Hören Sie mich noch?
Ja, genau. Ja.
Okay, also ich muss sagen, momentan, aktuell ist das kein Thema.
Ah, okay.
Ganz ehrlich, also es gibt natürlich Einzelinteressen, die immer auf eine Nachhaltigkeit gehen. Ich meine, ich komme aus Baden-Württemberg, wir haben ja eine Klausel, dass jeder Neubau einen bestimmten Prozentsatz an erneuerbaren Energien bringen muss. Und das wird von den Bauherren größtenteils als Gängelung empfunden. Da sagt man, der schreibt mir jetzt was vor, das will ich gar nicht, das ist mir zu teuer. Und ich bin jetzt momentan in der Situation, wo ich wirklich die Leute, und das sage ich ganz ernsthaft, Menschen einfach nur sage, ihr seid jetzt selber schuld, wenn ihr 1.000 Euro im Jahr bezahlen müsst für eure Heizung. Man hat 20 Jahre lang das Passivhaus propagiert und hat gesagt, kommt, damit spart ihr Geld, das ist eine Investition. Aber stattdessen sagt man lieber, ich stelle das Geld irgendwo auf die Bank, dann kriege ich mein Geld, aber investieren tun wir nicht intelligent.
Wir müssen an der
das ist auch eine wirtschaftliche Frage.
Wir müssen an der Stelle natürlich sagen, Herr Krause, die Eigenheim haben, sind in der Lage, das selber auch für sich zu entscheiden und zu gestalten. Viele, viele hunderttausende Mieter und Mieterinnen sind letztlich natürlich dem ausgeliefert, was ihre Vermieter entscheiden, ob sie die 30 Jahre alte Öl- oder Gasheizung dann noch weiter laufen lassen oder ob sie sich tatsächlich dann auch für klimaneutrale Energieformen dann auch entscheiden. Herzlichen Dank erstmal Ihnen und Frau Brügger, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Es ging ja sehr, sehr stark und massiv jetzt auch um das Thema Klimawandel und Klimaschutz, ist das Stichwort Schuldenberg. Ich habe es am Anfang mal angesprochen, da ist von Billionen Euro Schulden die Rede, 100 Milliarden jetzt nochmal für die Bundeswehr, Neuverschuldung, auch was den Haushalt auch betrifft. Ist das etwas, was Ihrer Generation auch Angst macht, Sorge macht, weil über Jahrzehnte hinweg auch diese Schulden auch von nachfolgenden Generationen, von der jungen Generation abgetragen werden müssen?
Ehrlicherweise im Vergleich nicht. Also wenn wir jetzt irgendwie hier beim Wünsch dir was wären, würde ich natürlich sagen, dann nehme ich auch schuldenfreien Haushalt mit. Aber in der Situation, in der wir heute sind, ist das, glaube ich, überhaupt nicht angebracht. Wir sind in einer Lage, und jetzt komme ich doch auch zumindest teilweise wieder auf die Klimakrise auch zu sprechen, aber nicht nur darauf, sondern natürlich auch ganz, ganz viele andere Punkte, wo wir merken, da ist gerade ein totaler Bedarf nach sehr großen staatlichen Investitionen da. Und da bin ich eigentlich eher dafür, dass man die Schuldenbremse langsam mal abschaffen müsste und schauen muss, wie können wir das schaffen, jetzt die Investitionen zu tätigen, bevor sie zu spät sind. Also da reden wir einmal über Fragen natürlich von sozialer Ungleichheit. In der Klimakrise sind das aber auch so Fragen von wegen, naja, wenn wir wirklich eine Verkehrswende voranbringen wollen, dann wird das privatwirtschaftlich nicht funktionieren, weil es wird sich niemals rein marktwirtschaftlich rechnen, in einem sehr regelmäßigen Takt Busse und Bahnen bis ins hinterletzte Dorf zu fahren. Und trotzdem ist natürlich klar, das ist was passieren muss. Und dafür braucht es massivst viel Geld. Und ich habe das vorher in der Sendung auch schon mal angesprochen. Wenn wir uns das Ganze volkswirtschaftlich am Ende anschauen, wird es sich lohnen, jetzt dieses Geld auszugeben, anstatt eben in der Zukunft damit konfrontiert zu sein, dass man diese Transformation dann immer noch machen muss und zusätzlich mit sehr, sehr extremen Klimafolgen geplagt zu sein, die ja auch, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, massive finanzielle Schäden mit sich bringen.
Herr Tremmel, auch, ja, auch wenig Probleme, was die Schuldenberge, ich glaube, wir sind bei 2,38 Billionen Euro. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie viele Nullen das am Ende sind. Also auch wenig Probleme damit, weil viele Investitionen notwendig sind.
Da habe ich eine andere Meinung. Also wir müssen das, glaube ich, auch mal in einer längerfristigen Perspektive sehen. Also in der ganzen Theorie und Literatur zur Generationengerechtigkeit, da war eigentlich Staatsverschuldung immer ein ganz wichtiges Thema. Es fing eigentlich schon an bei Platon, der von haushälterischem Anstand gesprochen hat. Dann Immanuel Kant hat ein Verbot von Staatsverschuldung in bestimmten Formen gefordert. Dann am deutlichsten Thomas Jefferson. Das heißt, es ist eine ethische Frage, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben und nicht mehr als Staat ausgeben, wie wir einnehmen. Und es gab jetzt in der Vergangenheit immer wieder Argumente, die Schuldenbremse auszuhebeln, meistens eben mit dem Argument der sozialen Gerechtigkeit. Die Argumentationslogik hat gewechselt. Jetzt wird eben stärker mit Klimaschutzbemühungen argumentiert. Ich halte das für falsch. Also ich glaube, man sollte nicht eine der Dimension der Generationengerechtigkeit gegen die andere ausspielen. Die Schuldenbremse ist einfach eine zivilisatorische Errungenschaft, die sehr schwer erkämpft wurde und die wir jetzt auf keinen Fall schnell wieder aufgeben dürfen. Natürlich bin ich aber ja auch für effektiven Klimaschutz und möchte auch, dass wir sehr schnell sehr viel erreichen. Allerdings werden wir eben einfach das Klimaproblem nicht innerhalb von wenigen Jahren aus der Welt schaffen können. Also die Zeiträume sind Jahrzehnte, Jahrhunderte. Das ist eigentlich eine Marathonaufgabe, bis wir wirklich eine klimaneutrale Welt haben, in der die Durchschnittstemperatur nicht mehr steigt oder vielleicht sogar wieder etwas gesunken ist. Das ist jetzt nichts, womit man kurzfristig den nächsten Haushalt direkt in Verbindung bringen kann. Und wie gesagt, wenn dann gesagt wird, naja, also wir müssen es so machen, dass niemand sein jetziges Leben aufgeben muss und der Staat dann einfach die sozialen Ausgleichsmaßnahmen herbeiführt, damit das dann alles doch klimaneutral ist, das wird nicht klappen. Also da hat ja auch der Vorredner am Telefon deutlich gesagt, es gibt immenses privates Vermögen und das muss auch gehoben werden, um zum Beispiel Dächer oder Häuser oder den Verkehr umzustellen. Und das wird man nicht alles staatlich finanzieren können und dadurch die Schuldenbremse kippen. Also das halte ich für falsch.
Kai Rösler aus Chemnitz ist am Telefon. Herr Rösler, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag auch an die geehrte Hörerschaft. Vielen Dank, dass ich hatte vorhin eine Mail geschrieben, dass ich was zu dem sehr spannenden Thema beisteuern darf.
Ah, okay.
Und ich nochmal kurz zurück. Wir haben tatsächlich so einen Zugticket ergattert nach Rom. Wir fahren im Herbst mit dem Nachtzug nach Rom und finden das ganz spannend, weil wir als Familie eben versuchen, so ökologisch wie möglich zu leben. Soweit es eben der Geldbeutel, das muss man dazu wirklich sagen, hergibt. Und auch natürlich auch ein bisschen so das, die Work-Life-Balance. Es ist, viele Sachen gestalten sich im Alltag halt sehr schwierig, so, ne? Auf ein zweites Auto zu verzichten und so weiter und so fort, ne? Wenn man ja oft das große Sachen zu transportieren hat. Aber da müssen wir halt hinkommen. Wir müssen irgendwie als Gesellschaft versuchen, alle mitzunehmen oder zumindest den Großteil, alle werden wir eh nicht erreichen,
Wie kann das gelingen, Herr Rösler? Sind Sie in Ihrem Umfeld eher die Ausnahme oder haben Sie den Eindruck, dieser Nachdenkprozess, wir haben eben auch von Wertewandel gesprochen, der vollzieht sich doch auch in Ihrem persönlichen Umfeld.
Ja, also bei mir ist es halt schon länger. Ich saß auch mal für die Grünen im Stadtrat hier in Chemnitz. Also für mich ist es halt schon 20 Jahre jetzt so, dass ich mir Gedanken mache und auch dadurch dazugekommen bin, weil ich wirklich was machen wollte, ökologisch, auch von Tierschutz und so weiter und so fort. Aber Sie kennt es selber, wie damals die Grünen zerrissen wurden, in der Luft zerfleischt wurden wegen dem Veggie Day, wo quasi nur ein Tag in der Woche mal angesprochen wurde, mal hier Leute, versucht mal eine Mahlzeit am Tag in den Kantinen vegetarisch zu machen, was da los war. Und das ist auch, da muss man auch sagen, also da war ja die Bild-Zeitung damals Vorreiter, ne, die mit ihren übelsten Schlagzeilen dann immer so einen Vergegenwind sorgen. Und wir müssen das irgendwie als Gesellschaft hinkriegen, dass wir einfach mehr oder weniger an einem Strang ziehen, weil wir können das, wie wir das als Familie machen, so im Kleinen, ne? Grundnahrungsmittel zumindest im Bioladen kaufen, etc. Da müssen wir irgendwie versuchen, die Leute mitzunehmen. Wenn man nämlich global das anschaut, was da los ist, da kann es in der Himmel Angst werden. Mhm. Ne? Und wir müssen als Gesellschaft, also zumindest erstmal im Kleinen, das hinbekommen, die Leute mitzunehmen. Also. Und das ist aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Das ist echt schwierig, wenn man sich den Absatz von diesen großen SUVs anschaut. Ne? Also das scheint mir doch sehr, sehr, sehr schwierig zu sein. Dann trotzdem, also Hut ab vor den Kiddies, die sich da freitags treffen. Also größten Respekt, absolut.
Ich gebe das erstmal herzlichen Dank, Herr Rösler. Ich gebe das gern auch nochmal hier mit in die Runde hinein. Das Gegenbeispiel, was wir von Ihnen gehört haben, taucht in einer Mail auf, die uns ein Hörer geschrieben hat, Frau Brünger, die sagt, die heutige Generation ist aufgewachsen mit extremem Egoismus und extremer Konsumorientierung. 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr, von denen die Hälfte nach einmal tragen oder ungebraucht im Müll landet. Das ist also nur ein Beispiel. Also wie kann die junge Generation, wie können Fridays for Future die Menschen mitnehmen?
Ich glaube, dass das nicht so ganz stimmt, aber natürlich in Teilen schon, und da würde ich auch mal vielleicht die Verantwortung jetzt auch nur von jungen Menschen sozusagen wegnehmen, sondern weil wir ja schon auch merken, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Werte teilweise einfach ganz skurril sind, die uns irgendwie alle prägen und die auch mich im meinem Aufwachsen sozusagen geprägt haben, wo es wirklich teilweise darum geht, naja, was besitzt man, was hat man, was macht man für einen tollen Urlaub. Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo es sehr, sehr viele Menschen, das kann man sich ja auch in allen Meinungsumfragen angucken, sehr, sehr wichtig ist, was passiert mit unserer Umwelt, was passiert mit unserem Klima. Und dagegen eigentlich meiner Meinung nach eine Minderheit an Leuten hat, die irgendwie ernsthafte finanzielle Interessen daran hat, eben das Ganze noch ein bisschen weiter zu verlängern, den fossilen Wahnsinn, den wir hier irgendwie betreiben. Und da immer wieder neue Argumente auch ins Spiel bringen. Und ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man sich dann nicht in Scheindebatten verliert, A. Und B, an den Stellen, wo es ernsthafte Konflikte gibt und wo man auch sich anschauen muss, naja, wie können da Interessen zusammenpassen oder wo passen sie vielleicht auch nicht zusammen, dass man da schaut, wie kann man ernsthafte Lösungen finden? Also wie können wir dafür sorgen, dass in einer Zeit, wo die soziale Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit ja auch wirklich ein ernsthaftes Thema sind, wie können wir schauen, dass wir das gleichzeitig angehen, dass Menschen nicht dabei zurückgelassen werden, während wir für eine Welt kämpfen, in der die Klimakrise bekämpft ist? Ich glaube, manchmal muss man da diesen Gedanken nochmal mitnehmen. Ne? Wir machen das Ganze ja nicht, um eine abstrakte Atmosphäre zu schützen, sondern wir machen das, damit die Menschen auch hier, auch bei uns in Deutschland, auch alte Menschen, aber eben auch junge Menschen, zukünftige Generationen, ein gutes Leben haben können.
Eva Block ist am Telefon. Frau Block, ich grüße Sie aus Flensburg.
Ja, hallo.
Hallo. Nun habe ich, ohne es selber bewusst gewollt zu haben, schon aus Ihrer E-Mail vorgelesen, habe ich gerade zumindest aus der Regie erfahren. Tut mir leid, aber Sie haben ja auch noch mehrere Stichworte, die ich hier aus Ihrer Mail sehe, die Sie gerne ansprechen. Was ist, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, was ist für Sie so das wichtigste Stichwort zu unserer Sendung heute?
Also ich finde es berechtigt, so wie es angegriffen worden ist, wo sich die jungen Menschen fragen, also was hinterlassen uns die Älteren? Aber ich finde, das ist einfach zu wenig, weil die Jungen können sich auch fragen, was werden wir, wenn wir 10 Jahre weiter sind, was haben wir dann hinterlassen? Wenn sie mit den gleichen Ansprüchen an das Leben, die ich zum Teil für verrückt halte, ne, konsumieren bis zum geht nicht mehr, was hinterlassen sie dann? Weil dieser ganzen Situation, dass also die Welt total verschmutzt wird, das wird ja weitergeführt. Ne? Also es ist nicht alt gegen jung oder jung gegen alt, sondern eigentlich
alle Generationen.
Alle Generationen. Okay. Alle Generationen sollten sich bewusst werden, was das eigentlich bedeutet, ihre Handlungsweise. Und alle Generationen sollten Verantwortung übernehmen. Und manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, dass man sich mal bückt. Und das, was einem, wenn einem was aus der Hand geflogen ist, auf der Straße, was, also hier in Flensburg fliegt das an den Hafen, da werden muss auch Fahrräder versenkt und diese Einkaufswagen und all so ein Scheiß, dann wird das alles total verdreckt. Ne? Also das kann jeder tun. Jeder kann gucken, was mache ich da eigentlich und kaufe ich eigentlich viel zu viel ein und sorge dafür, dass also Lebensmittel verschwendet werden und so
das
weiter
ist,
und so fort. Ne?
Frau Block, herzlichen Dank, dass Sie das auch noch mit in die Sendung auch mit hineingebracht haben. Herr Tremmel, ich habe noch eine Mail, die ich ganz gerne auch Ihnen, der Sie ja auch mit Studierenden zusammenarbeiten, vorlesen möchte. 24 Jahre alt, studiert Psychologie, schreibt eine Hörerin und sehe die Sache leider sehr unheilversprechend, um es kurz zu sagen, sowohl ich selbst als auch viele meiner Freundinnen und Freunde haben große Angst vor der Zukunft, Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Umwelt, internationale Sicherheit und es folgt oft die Entscheidung, keine leiblichen Kinder zu bekommen, also zu adoptieren oder ganz auf Kinder zu verzichten. Ist das etwas, was Sie auch diese Angst, diese Sorge vor der Zukunft, die Sie auch bei Ihren Studierenden erleben?
Also ich mache jetzt ja keine psychosoziale Beratung in meinen inhaltlichen Seminaren. Ich denke aber, auf der faktischen Ebene ist es nicht ganz unberechtigt, Sorge zu haben, wie die Zukunft weitergeht. Und tatsächlich haben wir alle heute Lebenden, egal ob heute jung oder alt, eine Verantwortung gegenüber den noch Ungeborenen. Es gibt auf der Welt jetzt knapp 8 Milliarden Menschen. Es gibt aber 750 Milliarden zukünftige Menschen, die es potenziell noch geben könnte. Wenn wir jetzt als heute lebende, handelnde Generation, Menschheitsgeneration, ich benutze jetzt mal das globale Wir, nicht eklatante Fehler machen. Und da ist die Klimakrise ein großer Block. Aber ich weiß nicht, ob Sie Stanislav Jevgrabowitsch Petrov kennen. Der hatte 26. September 1983 einen Atomkrieg verhindert, der nach der, weil er aus Versehen ausgelöst worden wäre. Also damals, das ist ein russischer Offizier, haben die Computersysteme gemeldet. Die Amerikaner haben Atomwaffen abgeschossen, russischer Gegenschlag, jetzt oder nie mehr. Das war die Frage, die innerhalb von 15 Minuten entschieden werden musste. Und solange wir in einer solch gefährlichen Welt leben, und das ist ja jetzt mit dem Ukraine-Krieg und mit der Drohung Putins auch die Atomwaffenarsenale wieder in Alarmbereitschaft zu versetzen, wieder wahrscheinlicher geworden. Da muss man eine gewisse Sorge oder eine gewisse Angst haben um die Zukunft.
Ich gebe das nochmal weiter an Frau Brünger. Frau Brünger, Angst auch in Ihrem persönlichen Umfeld auch vor der Zukunft oder eher auch noch ein Stück Hoffnung und Optimismus?
Ich finde Angst manchmal so ein bisschen das schwierige Wort. Ich finde, das impliziert so, dass man wirklich irgendwie so in der Ecke sitzt und zittert. Gleichzeitig glaube ich schon, dass sehr viele junge Menschen einen sehr negativen Blick auch auf die Zukunft haben und das ja auch nicht zu Unrecht. Das ist ja eben keine irrationale Angst, wie wenn man jetzt Angst vor Spinnen oder der Dunkelheit hat, sondern das ist eine sehr realistische Analyse, wenn man sich anschaut, was sind die Prognosen für, wie sieht die Welt in der Zukunft aus. Und ich finde, dass es total wichtig ist, sich dem auch irgendwie zu öffnen, das auch anzuerkennen und dann aber auch eine Verantwortung daraus zu ziehen. Also ich glaube, wir können schon gut sehen, und ich fand, das war eben eine gute Anmerkung so, auch gerade machen wir es noch nicht richtig. Und wahrscheinlich, wenn sich Sachen nicht fundamental ändern, werden wir in ein paar Jahrzehnten in genau der gleichen Situation sein, wo uns vorgeworfen wird, warum habt ihr nichts getan? Etwas, was man ja auch jetzt schon hört, zwar nicht von den Generationen, die noch nicht auf der Welt sind, aber aus dem globalen Süden zum Beispiel, wo Menschen heute so dramatisch unter der Klimakatastrophe leiden. Und da habe ich das Gefühl, dass es wichtig ist, sich dieser Verantwortung irgendwie bewusst zu werden und es zu schaffen, dann aber auch einen gemeinsamen Ausweg zu schaffen.
Ohne haben Sie jetzt denn einen mit Blick auf alle Generationen und zum Ende der Sendung, haben Sie die Hoffnung, dass wir, ich sage es mal in Anführungszeichen, dass wir die Kurve bekommen, dass wir jetzt die notwendigen Schritte auch tun? Oder werden wir in 5 Jahren oder 10 Jahren, würden wir hier auch wieder sitzen und eine ähnliche Diagnose auch machen und treffen?
Ich glaube, es ist noch ganz viel Hoffnung da und ganz viel Grund, um auch noch weiter dafür zu kämpfen, dass sich Sachen ändern. Und wir stehen da ja auch zum Glück nicht mehr alleine da. Also zum Beispiel bei mir in Köln, wo ich Fridays for Future mitgegründet habe, gibt es auch die Grannies for Future, mit denen wir zusammen auf die Straße gehen, was, glaube ich, ein großer Grund für Hoffnung ist. Und ich glaube, dass wir da schon, wenn wir uns jetzt zusammenreißen, wenn wir das Ganze jetzt wirklich angehen, hoffentlich in ein paar Jahren mit einer besseren Aussicht treffen können.
Das nehmen wir als Schlusswort für die heutige Ausgabe der Lebenszeit. Frau Brünger, herzlichen Dank, dass Sie hier im Studio waren. Herr Tremmel, herzlichen Dank auch Ihnen, hier mit dabei zu sein. Wie Ältere den Jungen die Welt hinterlassen. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl. Ihnen einen schönen Tag.